Ich weiß nicht, ob Sie jetzt ein bisschen enttäuscht sind wegen diesem Thema. Es geht um Beziehungen. Das Thema ist sehr breit und als wir über die Themen gesprochen haben, über die Formulierung, habe ich das auch gesagt. Es geht wirklich um Beziehungen. Und ich möchte gerne ein paar Vorbemerkungen machen. Es geht heute nicht nur um Ehe. Also ich mache nicht einen Ehevortrag. Natürlich werde ich die Ehe immer wieder hineinbringen, weil sie einfach eine wichtige Beziehungsfrage ist in unserem Leben. Aber wir haben auch Singles und auch Singles leben mit Beziehungen. Und auch da geht es darum, wie können Beziehungen überhaupt gelingen. Ich möchte noch eine zweite Vorbemerkung machen. Ich werde Ihnen keine praktischen Tipps geben. Ah, jetzt sind Sie vielleicht enttäuscht. Aber wissen Sie, es gibt unglaublich viele gute Bücher. Es gibt auch gute christliche Bücher, da werden enorme Tipps gegeben, wie man redet, wie man miteinander umgeht. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was wir tun sollten, sondern das Problem ist so häufig, dass uns die Kraft fehlt, so zu leben, wie wir eigentlich leben sollten oder wüssten zu leben. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, wo Sie diese Kraft wirklich bekommen. Und noch ein drittes. Es ist ein sehr persönlicher Vortrag und zwar nicht, weil ich jetzt vieles aus meinem Leben erzähle, aber das, was ich Ihnen sage, haben meine Frau und ich selber so erlebt. Also es ist erfahren und ich wäre wahrscheinlich nicht hier, wenn wir nicht das erlebt und erfahren hätten, was ich Ihnen weitersage. Nun, es ist keine Frage, wir alle sehnen uns nach gelungenen Beziehungen. Ich habe es auf jeden Fall noch nie erlebt, dass am Morgen jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich hassen kann, an dem ich Groll habe gegen Leute, an denen ich nicht vergeben muss. Nicht wahr, wenn das jemand sagen würde, wäre er schon ein bisschen dumm. Nein, wir sehnen uns nach gelungenen Beziehungen. Wir möchten andere Menschen lieben und wir möchten auch von anderen Menschen geliebt werden. Aber wir merken immer, wie schwierig das ist. Ich denke, wir alle kennen so diese negativen Gefühle von Ärger gegenüber anderen Menschen oder manchmal auch Groll, Aggressionen, Neid, Eifersucht. Wie schwer es uns fällt, wenn jemand an uns schuldig geworden ist, ihm wirklich von ganzem Herzen zu vergeben, obwohl wir eigentlich wissen, wie wichtig das wäre. Und da stellt sich schon die Frage, wenn wir geliebt werden möchten, wenn wir lieben möchten, warum gelingt uns das denn nicht? Warum oft diese negativen Gefühle? Warum könnten wir Leute manchmal so wirklich auf den Mond schießen oder vielleicht irgendwo ins Pfefferland? Nun, auf diese Frage gibt es viele oberflächliche Antworten. Da sagt zum Beispiel jemand, naja, wenn es den anderen nicht geben würde, dann hätte ich absoluten Frieden auf dieser Welt. Kunststück. Aber es gibt den anderen und wir müssen uns irgendwie mit ihm arrangieren. Oder jemand hat einmal im vollen Ernst gesagt, wenn alle so wären wie er, dann würde absoluter Friede herrschen auf dieser Welt. Nur wenn ich das sage, wird es normalerweise, wie auch heute Abend, mit einem müden Lächeln quittiert, weil wir natürlich genau wissen, dass das nicht wahr ist. Wenn wir wirklich Veränderung in unserem Leben möchten, dann müssen wir dem Übel einmal an die Wurzel gehen. Wir müssen mal eine ganz genaue Diagnose stellen. Warum ist das denn so, dass wir uns so auf die Nerven gehen? Ich zeige Ihnen das an einem netten Beispiel. Stellen Sie sich einmal vor, da hüstelt jemand. Ich bin kein Fachmann, also stelle ich eine oberflächliche Diagnose. Er hat Husten. Ich gebe ihm Hustenbonbon, Hustensaft, Hustensirup. Ich weiß nicht, was es noch alles gibt, aber der Kerl, der hustet einfach weiter. Schließlich bin ich klug. Wir gehen zu einem Facharzt, der untersucht ihn ganz genau, stellt fest, er hat etwas auf der Lunge. Ich weiß nicht, wie man das nennt, vielleicht Lungenknacks oder so ähnlich. Auf jeden Fall, er gehört irgendwo in ein Sanatorium, irgendwo, wo gute Luft ist. Dort kann man ihm helfen. Sie verstehen, was ich damit sagen möchte? Wir müssen also eine gute Diagnose stellen. Und das ist mein erster Punkt heute Abend. Warum fallen wir uns so oft auf die Nerven? Der bekannte Jugendpfarrer Wilhelm Busch, ich habe gestern schon von ihm erzählt und Sie merken irgendwo, ich bin ein bisschen Fan von ihm. Er ist Pfarrer in Essen. Er hat einmal im Alter Folgendes gesagt. Er hat gesagt, ich habe meine Weltanschauung von der Bibel. Das ist die einzige, die hält. Alle anderen Weltanschauungen purzeln ja nach 25 Jahren sowieso über den Haufen. Als Wilhelm Busch das sagte, war er ungefähr so alt, wie ich jetzt auch bin. Und ich kann Ihnen sagen, es ist auch meine Erfahrung. Was wurden nicht schon alles für Meinungen vertreten, für Theorien? Und heute geht es nicht mehr 25 Jahren, die Zeit ist schnelllebiger geworden. Schon nach 5 Jahren oder nach 10 Jahren sagt man etwas ganz anderes. Die einzige Weltanschauung, die wirklich hält, ist die Bibel. Und ich möchte Ihnen einfach heute Abend einmal anhand der Bibel erklären, warum wir oft nicht miteinander auskommen. Wenn Sie auf den ersten Seiten der Bibel lesen, dann stellen Sie ganz schnell fest, dass Gott Himmel und Erde geschaffen hat. So quasi als Krönung der ganzen Schöpfung schuf Gott den Menschen. Und dann heißt es im ersten Kapitel in Vers 31, nachdem Gott alles geschaffen hatte, da sah er sich an, was er geschaffen hatte, und es war alles sehr gut. Es war alles vollkommen, es war alles perfekt. Wir wissen nicht genau, wie es damals ausgesehen hat, weil niemand von uns je in einer vollkommenen, perfekten Schöpfung gelebt hat. Aber wir können es ahnen, weil die Bibel beschreibt es, die ersten Menschen lebten in einer ganz engen Liebesbeziehung mit Gott. Sie hatten eine Ich-Du-Beziehung. Sie waren angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und ich bitte Sie, halten Sie dieses Bild im Gedächtnis. Ich werde immer wieder darauf zu sprechen kommen. Sie hatten also eine Ich-Du-Beziehung mit Gott. Und die ersten Menschen lebten auch in völliger Harmonie miteinander. Wissen Sie, damals gab es diese negativen Gefühle von Hass und Groll und Aggressionen und Neid und Unversöhnlichkeit. Das gab es nicht. Es war einfach alles vollkommen. Aber dann passiert etwas und das müssen wir gut verstehen, um zu begreifen, warum wir heute nicht mehr in einer so perfekten Schöpfung leben. Gott wollte nämlich mit uns in eine Liebesbeziehung eintreten. Jetzt denken Sie mal gut mit, was ist in einer Liebesbeziehung ganz wichtig. Nun, da ist vieles wichtig, aber am Anfang einer Liebesbeziehung ist es natürlich absolut notwendig, dass der andere dazu freiwillig Ja oder Nein sagen kann. Verstehen Sie, als ich mich vor vielen, vielen Jahren über beide Ohren in meine Frau verknallt habe, da bin ich ja nicht einfach zu ihr hingegangen und habe gesagt, du hör mal, ich liebe dich jetzt. Und jetzt hast du 2 Möglichkeiten, entweder entscheidest du dich freiwillig für mich oder ich übe Gewalt. Ich weiß, so geht das nicht. Niemand von Ihnen hat so geheiratet, sondern meine Frau hatte die Möglichkeit dazu freiwillig Ja oder Nein zu sagen. Sie hat dann Ja gesagt. Und jetzt übertragen Sie das auf die Beziehung zu Gott. Gott wollte mit uns Menschen in eine Liebesbeziehung eintreten und darum gab er den Menschen die Möglichkeit, sich freiwillig für oder gegen ihn zu entscheiden. Und dann lesen wir im 3. Kapitel in der Bibel. Wir reden im christlichen Glauben vom sogenannten Sündenfall, wie sich die ersten Menschen bewusst gegen Gott entschieden haben. Und das Ergebnis, das ist uns bestens bekannt, weil wir mittendrin leben. Das Erste, was passierte, war, Gott trieb die Menschen aus seiner Gegenwart hinaus. Er trieb sie aus dem Paradies hinaus. Und sehen Sie, seit diesem Augenblick wird jeder Mensch zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Dafür können wir gar nichts. Also es spielt keine Rolle, ob ich in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bin oder in einem atheistischen, ob ich eher religiös bin oder nicht religiös, ob ich eher kirchlich bin oder nicht kirchlich bin. Das spielt alles keine Rolle. Jeder Mensch wird zunächst einmal getrennt von Gott geboren. Und wenn in unserem Leben nicht etwas ganz Einschneidendes passiert, bleiben wir ein Leben lang, ja sogar eine Ewigkeit getrennt von Gott. In diesem Augenblick kam dann auch all das Böse in die Welt hinein, unter dem wir leiden. Die Bibel nennt das Sünde. In dem Moment kam der Hass, der Groll, die Aggressionen, der Neid, die Eifersucht und alle diese Dinge ins Leben der Menschen hinein. Es ist sehr interessant, wir lesen im 3. Kapitel in der Bibel vom Sündenfall. Und im 4. Kapitel, also unmittelbar im nächsten Kapitel, lesen wir vom ersten Mord in der Menschheitsgeschichte. Es war ein Brudermord, Kain und Abel waren zwei völlig unterschiedliche Brüder. Und wie das manchmal bei Brüdern ist, sie hatten extrem Probleme miteinander. Vor allem Kain war sehr eifersüchtig auf seinen Bruder Abel. Und dann berichtet die Bibel, eines Tages gingen die beiden hinaus aufs Feld und Kain hat seinen Bruder Abel umgebracht. Das ist der erste Mord in der Menschheitsgeschichte. Und jetzt überlegen Sie einmal, wie oft hat sich das im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende der Menschheitsgeschichte wiederholt. Sie können irgendwann Ihre Tageszeitung öffnen, im Internet herumsurfen, Tagesschau anschauen und es vergeht kein Tag, ohne dass wir irgendetwas lesen vom Mord und Totschlag. Im Großen, Kriege, Terroranschläge, aber auch im Kleinen, Sie kennen vielleicht Schlagzeilen wie Ehemann ermordet seine Frau oder 25-Jährige ermordet aus Eifersucht seine Freundin und so weiter. In einer deutschen Stadt in Hannover wurden in einem Jahr, man muss sich das mal überlegen, mehr Ehen geschieden als getraut. In der Schweiz, so nach sorgfältigen Schätzungen, werden so zwischen 40% und 50% der Ehen wieder geschieden. In wie vielen Ehen hat man sich nichts mehr zu sagen? Man schreit sich vielleicht höchstens noch an oder man schweigt sich an. Man kann ja immer wieder fragen, ja, was ist schlimmer, wenn man sich anschreit oder wenn man sich anschweigt? Ich habe vor vielen Jahren ein junges Pärchen getraut, das waren beide so, Sie müssen sich vorstellen, so ganz coole und ruhige Leute. Nach ein paar Monaten habe ich ihn einmal gefragt, sagt einmal, wie streitet ihr eigentlich miteinander? Und dann hat er gesagt, weißt du, wenn wir miteinander streiten, dann schweigen wir uns an. Und da hat er etwas Wichtiges gesagt, er hat gesagt, und ich habe manchmal den Eindruck, es ist schlimmer, wenn wir uns anschweigen, als wenn wir uns anschreien würden. Soll ich Ihnen sagen, hat er recht. Wissen Sie, wenn wir laut streiten, dann wissen wir, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir das angehen. Wenn wir schweigen, ja, ich habe ja nichts gemacht, ich habe nur geschwiegen. Aber Sie können nicht kommunizieren, Sie reden immer. Und das möchte ich allen Schweigern unter Ihnen sagen, meistens sind das ja die Männer, aber auch manchmal die Frauen, haben Sie ja nicht den Eindruck, Sie seien so edel, wenn Sie einfach schweigen. Oder überlegen Sie mal die Generationenprobleme. Die Eltern haben den Kindern nichts mehr zu sagen, die Kinder haben den Eltern nichts mehr zu sagen, die Eltern reden vielleicht vom Lümmel oder was dann gerade modern ist. Die Jungen reden von den Alten, die sowieso hinter dem Mond sind und man hat sich nichts mehr zu sagen. Und jetzt kommt etwas ganz Dramatisches. Wir wollen das ja gar nicht. Wir möchten doch, dass Beziehungen gelingen. Und was machen wir? Wir versuchen manchmal irgendwie die Beziehungen wieder hinzubekommen. Ich karikiere jetzt ein bisschen. Das ist zum Beispiel ein Mann, der denkt, ich sollte liebevoller mit meiner Frau umgehen. Lieber Mann, finde ich gut, nehmen Sie sich das vor. Und jetzt bemüht er sich und er strengt sich an und dann geht es vielleicht eine Woche lang gut und dann passiert etwas klitzekleines, nichts Schlimmes und alles ist wieder beim Alten. Und da ist eine Frau, ich habe manchmal den Eindruck, bei den Frauen geht es etwas länger gut, die denkt, ich sollte etwas weniger an meinem Mann herumnörgeln. Liebe Frau, das ist wichtig, nehmen Sie sich das vor. Und jetzt bemüht sie sich. Und jetzt geht es 2 Wochen lang gut. Eben, es geht ein bisschen länger gut. Und dann draußen Samstag, sie ist gerade am Putzen der Wohnung. Draußen regnet es, ein Mann kommt herein mit tropfendem Regenmantel, nassen Schuhen. Die Frau sieht das, sagt, Mensch, was bist du nur für einer? Und alles ist wieder beim Alten. Ich karikiere ein bisschen, aber ihr Schmunzeln zeigt doch, dass sie ähnliche Situationen irgendwo kennen. Da sitze ich einem 35-jährigen Mann gegenüber. Geschieden. Im Laufe des Gesprächs merke ich, er liebt seine Frau noch. Zuverlässigerweise kannte ich auch seine Frau und ich wusste, die liebt ihren Mann auch noch. Habe ich ihm gesagt, hören Sie mal, möchten Sie es nicht noch einmal probieren? Ich wäre bereit, mit Ihnen zu reden, seelsorgliche Gespräche. Meine Frau wäre bereit, mit ihrer Frau zu reden. Wir wären bereit, als Ehepaar mit Ihnen zusammen zu reden. Möchten Sie es nicht noch einmal versuchen? Und dann schüttelt er traurig den Kopf und sagt, nein, es hat keinen Wert. Wir haben es schon mal versucht, wir waren schon mal geschieden. Nach 18 Monaten ein weiteres Kind und erneute Scheidung. Wir schaffen es einfach nicht. Das ist manchmal das große Problem. Und die Bibel sagt, warum unsere Beziehungen oft nicht gelingen. Weil wir, ich gebrauche jetzt wieder das Bild, nicht wirklich angeschlossen sind an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Weil wir nicht in dieser engen, tiefen Liebesbeziehung leben, wie das möglich wäre und wie das nötig wäre. Darum funktionieren wir nicht. Jetzt sagen Sie vielleicht, Moment mal, Beat, ich glaube. Ich gehe auch in eine Kirche, ich bete sogar regelmäßig, ich lese sogar hin und wieder die Bibel. Ich sage Ihnen, wenn Sie auf die Dauer mit diesen negativen Gefühlen nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht wirklich vergeben können, dann ist das ein untrügliches Zeichen, wie fromm Sie auch immer sind, dass etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht stimmt. Wissen Sie, das ist wie Fieber. Es gibt Menschen, die sehen kerngesund aus. Sie haben vielleicht sogar rote Backen, aber sie haben Fieber. Und das Fieber ist ein Kennzeichen, dass etwas in ihrem Organismus krank ist. Und dieser Hass und Groll und die Aggressionen und nicht die Kraft vergeben zu können, ist ein Hinweis, darf ich es mal so formulieren, dass etwas in ihrer Beziehung zum lebendigen Gott krank ist. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott greift in diese Welt ein. Ich glaube, wir spüren alle heute Abend, wir wären eigentlich hoffnungslose Menschen. Aber das ist das Evangelium, Gott durchbricht die Trennung zwischen ihm und uns. Und er wird in Jesus Christus Mensch. Und er hilft uns beim Friedensproblem. Ich kann mich gut erinnern, als ich noch in der Jugendarbeit tätig war, hatten wir einen christlichen Schlager, den haben wir damals heiß geliebt. Und da hieß es im Refrain, Jesus ist die Antwort, die du dir sehnst. Und ich sage Ihnen, Jesus ist die Antwort aufs Friedensproblem. Ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken jetzt wahrscheinlich, Beat, das ist zu einfach. Das ist zu sehr Schwarz-Weiß-Malerei. Quasi sagen, ohne Jesus ist das oft nicht möglich, mit Jesus ist es in jedem Fall möglich. Das ist einfach zu einfach. Ich kann das gut verstehen, wenn Sie so denken. Aber ich könnte Ihnen viele, viele Beispiele zeigen von Menschen, die wirklich zerstörte Beziehungen hatten und durch Jesus die Beziehungen geheilt haben. Ich könnte Ihnen ein Beispiel erzählen von Ehen, die geheilt wurden. Ich bin vor einigen Jahren einer Frau begegnet, sie hat auch ein gutes Buch geschrieben in einer Kirche in der Schweiz. Sie hat das Buch geschrieben, ich heiratete meinen Ex. Sie müssen sich vorstellen, so ein richtiges Pfefferkorn. Ein Model, sie hat geheiratet, anderthalb Jahre nach ihrer Hochzeit war sie geschieden. Da macht sie einen längeren Weg, kommt zum Glauben an Jesus Christus, bekommt eine große Liebe zu Jesus, die Situation verändert sich aber überhaupt nicht, aber sie gibt ihrem ehemaligen Mann ein Buch, ein christliches Buch, wo man auch vieles von Jesus hören kann. Mehr eigentlich nicht. Und dann entscheidet sich dieser Mann auch für Jesus und geht in die gleiche Kirche. Können Sie sich vorstellen, es waren die beiden in der gleichen Kirche und die Leute merkten irgendwo, die beiden, die mögen sich ja noch, obwohl sie irgendwie schon eben geschieden sind, aber die mögen sich noch. Und irgendwann sagt eine Frau zu dieser Frau, also eine Freundin von ihr, sagt, du, ich glaube, ich fange an zu beten, dass ihr wieder zusammenkommt, du und dein Ex. Diese Frau hat gesagt, nein, das musst du nicht tun, wir haben keine Chance. Wir sind so total unterschiedlich, das müssen Sie wissen. Sie ist ein Pfefferkorn, sie ist mir sofort aufgefallen. Ihn habe ich ganz am Schluss noch gemerkt, ist er gekommen und hat gesagt, mich gibt es dann auch noch. Verstehen Sie, so war der. Und sie sagt, es geht einfach nicht, wir sind einfach zu unterschiedlich. Aber nun war diese Frau, hatte ja frisch mit Jesus war sie unterwegs und sie hat irgendwie gemerkt und gewusst, also wenn Christen beten, dann hört Gott solche Gebete in sehr vielen Fällen. Und so ist sie nach Hause gegangen, ganz schnell, hat gesagt, Herr Jesus, meine Freundin wird jetzt dann gleich dafür beten, dass mein Ex-Mann und ich wieder zusammenkommen. Aber gell, dieses Gebet erhöre bitte nicht, es geht einfach nicht. Dann ging es wieder einige Zeit und irgendwann kam ihr Ex-Mann an ihre Tür, hat gesagt, hör mal, ich merke erst jetzt, was ich in dir verloren habe. Wollen wir es nicht noch einmal probieren? Dann sagt sie, also wenn das geschieht, da müsste vieles geschehen in meinen Gefühlen. Ich fahre jetzt in Urlaub, da müsste viel geschehen. Dann flog sie in den Urlaub. Am zweiten oder dritten Tag bekommt sie plötzlich eine tiefe Liebe zu ihrem Ex-Mann. Schreibt ein SMS, wir müssen uns treffen, wenn ich zurückkomme. Kommen zurück, besprechen es, gehen noch einen längeren Weg und haben es wieder probiert. Das ist im Jahre 2004 oder 2005 passiert. Also das ist schon ziemlich lang her. Inzwischen haben sie Kinder und sind ein tolles Ehepaar, sind immer noch total verschieden. Aber sie sagt, Jesus hat uns wieder zusammengeführt. Ich könnte Ihnen auch Beispiele erzählen, wie Generationenprobleme gelöst wurden. Häufig ist es so, dass zuerst die Kinder zum Glauben kommen an Jesus und dann merken die Eltern, da ist etwas passiert, die haben etwas, was uns fehlt, dann öffnen sie sich auch irgendwie Jesus und dann haben sie eine neue Grundlage. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein. Ich sage nicht, kommen Sie zum Glauben an Jesus und dann zack, bumm, sind alle Beziehungen gleich gelöst. Natürlich sind unsere Beziehungskisten manchmal Scherbenhaufen. Natürlich brauchen wir vielleicht einige Monate, vielleicht auch seelsorgerliche Begleitung, Therapie, dass das wieder geflickt wird und geheilt wird. Aber mit Jesus haben Sie die richtige Grundlage. Warum das so ist, das möchte ich Ihnen jetzt ganz sorgfältig erklären. Was passiert denn, wenn ein Mensch sich auf Jesus einlässt? Das Erste, was passiert, Jesus versöhnt uns mit dem lebendigen Gott. Ich habe Ihnen gesagt, das Grundproblem unserer Beziehungsschwierigkeiten liegt, dass wir durch die Sünden zunächst einmal getrennt vom lebendigen Gott sind. Die Bibel sagt, eure Sünden trennen euch von eurem Gott. Und Sie können sich das mal ganz bildlich vorstellen. Zwischen Gott und uns ist eine ganz hohe, eine ganz breite, eine ganz dicke, unsichtbare Mauer, nämlich die Mauer der Sünde. Und erst wenn Jesus diese Sünden vergeben hat, wenn er im Bild gesprochen die Mauer niedergerissen hat, erst in diesem Augenblick haben wir wieder Gemeinschaft mit Gott und sind angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Sagen jetzt vielleicht, Moment mal, Beat, ich bin getauft, bin konfirmiert und ich habe die Kommunion, die Firmung hinter mir, ich lasse mich christlich trauen. Reicht das denn nicht, um eine Beziehung zu Gott zu bekommen? Nein, es reicht nicht. Überlegen Sie einmal, woraus diese Mauer besteht. Jeder von uns hat an seiner Mauer zwischen ihm und Gott selber gebaut. Nämlich jedes Mal, wenn wir ein Gebot Gottes übertreten, fügen wir einen Stein in die Mauer hinein. Ich werde Ihnen das ein bisschen vor Augen malen. Jedes Mal, wenn wir einen Tag leben, ohne dass wir an Gott denken, ohne dass wir uns mit Gott beschäftigen, das ist das erste Gebot, fügen wir einen Stein in die Mauer. Tag ohne Gebet, ein Tag ohne Bibel lesen, ein Stein in die Mauer. Jedes Mal, wenn Dinge wichtiger sind als der lebendige Gott, das ist nämlich Sünde, wir sollen keine anderen Götter neben uns haben, fügen wir einen Stein in die Mauer. Jedes Mal, wenn wir den Namen Gottes missbrauchen, wenn wir zum Beispiel gotteslästerliche Dinge sagen oder Gott verfluchen, oder manche Leute gebrauchen ja den Namen Gottes, ohne viel dabei zu denken, indem sie immer wieder sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, fügen sie einen Stein in die Mauer. Die Bibel sagt, ehre Vater und Mutter. Das bedeutet, für Kinder und Teenager und Jugendliche bis zu einem gewissen Alter den Eltern zu gehorchen. Als Erwachsene bedeutet es, die Eltern zu ehren und zu achten und sie eben nicht einfach abzuschieben zum alten Eisen. Die Bibel sagt, du sollst nicht töten. Oh, sagen Sie, dieses Gebot habe ich ganz sicher nicht übertreten. Jesus hat einmal eine gewaltige Predigt gehalten, die Bergpredigt. Dort hat er eigentlich nichts anderes gemacht, als die 10 Gebote ausgelegt. Und er hat dort deutlich gesagt, nicht erst, wenn wir einen Menschen den Knüppel über den Kopf gehauen haben und er tot vor uns liegt, sind wir Mörder. Sondern bereits, wenn wir einen Menschen hassen oder wenn wir Groll gegen ihn haben oder wenn wir ihm du Idiot sagen oder ein anderes Schimpfwort, dann ist das in den Augen Gottes wie Mord. Die Bibel sagt, du sollst nicht Ehe brechen. In der Bergpredigt hat Jesus gesagt, nicht erst, wenn wir mit einer fremden Frau ins Bett gehüpft sind, haben wir die Ehe gebrochen, sondern bereits, wenn wir eine fremde Frau mit einem begehrlichen Blick anschauen, haben wir im Herzen mit ihr die Ehe gebrochen. Ein Stein in die Mauer. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht neidisch sein. Sicher, vieles haben wir natürlich vergessen. Vieles liegt vielleicht sogar Jahre, Jahrzehnte zurück, aber es steht da wie eine Mauer zwischen Gott und uns. Jetzt merken Sie vielleicht die paar Tropfen Wasser bei der Taufe, Konfirmation, Kommunion, Firmung, das reicht nicht. Da musste mehr geschehen. Und es ist mehr geschehen. Darum ist Jesus auf diese Welt gekommen. Darum ist Jesus am Kreuz für unsere Sünden gestorben. Ich möchte Ihnen heute Abend Jesus einmal vor Augen malen, wie ich ihn liebe. Wir sind vor den Toren Jerusalems, auf einem kleinen Kalksteinhügel Golgatha. Über unseren Köpfen ragen drei Kreuze. Am linken Kreuz hängt ein Verbrecher. Am rechten auch. Viele Menschen haben sich um die Kreuze herum versammelt. Die Soldaten mit ihren Spießen und Speeren versuchen irgendwie die Schaulustigen von den Kreuzen abzuhalten. Aber all das will ich Ihnen gar nicht zeigen. Sondern ich möchte Ihnen das Kreuz in der Mitte zeigen. Nein, ich möchte Ihnen den Gekreuzigten zeigen. Dort hängt Jesus mit der Dornenkrone auf dem Kopf. Das Blut läuft über sein Gesicht, er hat seinen Leib blutig geschlagen. Und sehen Sie, er hat nie etwas verbrochen. Die Bibel sagt, er hat nie gesündigt. Ja, aber warum hängt er denn da? Die Bibel sagt, wegen unseren Sünden. Wegen unseren Sünden ist er verwundet und zerschlagen worden. Die Strafe, die eigentlich wir verdient hätten, von Gott her gesehen, liegt auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, er, Jesus, ist unser Friede. Und sehen Sie, wenn jetzt ein Mensch zu Jesus kommt, seine Sünden bekennt, Jesus in sein Leben aufnimmt, dann vergibt Jesus alle Sünden. Dann reißt er im Bild gesprochen diese Mauer der Sünde nieder. Und von diesem Augenblick an haben wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Wir sind angeschlossen an die Kraft und Liebesquelle Gottes. Und Sie werden gleich sehen, das ist die Voraussetzung, dass die Beziehungen gelingen. Also Sie merken heute Abend, es reicht nicht ein bisschen christlich zu sein, sondern es geht um eine ganze Sache mit Jesus Christus. Und damit komme ich zum Zweiten. In dem Augenblick, in dem uns Jesus mit dem lebendigen Gott versöhnt, schenkt er uns Liebe zum Nächsten. Anstelle von Hass tritt Liebe, anstelle von Groll und Aggressionen tritt Friede und Freundlichkeit. Jesus holt uns vom Ego-Trip herunter. Und jetzt sage ich Ihnen etwas Wunderschönes. Sehen Sie, Sie dürfen zu Jesus kommen, wie Sie sind. Sie müssen sich nicht so verändern. Ich begegne manchmal Leuten, die sagen, ja, ich möchte eigentlich mit Jesus leben. Aber da gibt es so viele Dinge in meinem Leben, die schief sind. Die muss ich zuerst einmal in Ordnung bringen. Und wenn das dann einigermaßen stimmt, dann kann ich ein Leben mit Jesus leben. Und dann bemühen sie sich und sie strengen sich an, aber sie schaffen es nicht. Nein, das ist falsch. Sie dürfen zu Jesus kommen, wie sie sind. Aber ich sage Ihnen, sie bleiben nicht die gleiche Person. Jesus wird sie von innen nach außen verändern. Sie fragen, wie ist das möglich? Schauen Sie, wenn ein Mensch Jesus in sein Leben aufnimmt, dann kommt Jesus in unser Leben hinein. Und ich gebrauche gerne ein Bild. Er setzt sich auf den Thron in unserem Leben. Er setzt sich an die Schaltzentrale in unserem Leben. Und jetzt fängt er an, unser Leben zu verändern. Das Erste, was er macht, er legt liebevoll seinen Finger auf wunde Stellen in unserem Leben. Er sagt zum Beispiel zu einem Mann, du solltest mehr Zeit haben für deine Frau. Er sagt zu einer Frau, du solltest weniger an deinem Mann herumkritisieren. Er sagt zu Eltern vielleicht, du solltest liebevoller mit deinen Kindern umgehen. Er sagt vielleicht zu Kindern, du solltest deinen Eltern mehr gehorchen. Also er zeigt uns, was wir in unserem Leben verändern sollen. Aber jetzt kommt noch etwas, sind Sie bei mir? Er sagt nicht nur, was wir zu tun haben, sondern er gibt uns auch die Kraft dazu. Und sehen Sie, das ist absolut notwendig. Stellen Sie sich einmal vor, Jesus würde nur sagen, du musst, du musst, du musst. Ich meine, da würden wir sagen, ja, das wollen wir ja auch. Jeder will das, aber wir schaffen es nicht. Aber Jesus schenkt uns Kraft dazu. Wenn er in unser Leben kommt, dann gießt er göttliche Liebe in unser Herzen. Dann schenkt er einen übernatürlichen Frieden in unser Herz hinein und mit dieser göttlichen Liebe sind wir in der Lage, jeden Menschen zu lieben. Unabhängig von Sympathie und Antipathie. Unabhängig, ob es der andere verdient hat oder nicht, wir sind sogar in der Lage, den nächsten Feind zu lieben. Sie wissen, Jesus fordert ja einmal, liebet eure Feinde. Haben Sie darüber schon mal nachgedacht? Das können wir gar nicht. Ist eine blanke Überforderung. Aber wenn die Liebe Gottes in uns drin ist, sind wir in der Lage, auch den ärgsten Feind zu lieben. Das ist ein Wunder. dass Jesus in unserem Leben wirkt, wenn wir uns auf ihn einlassen. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Ich weiß, das ist jetzt hart. Ich überlege es mir immer wieder, ob ich es wirklich sagen soll, aber ich möchte es tun. Wenn Sie auf die Dauer mit diesen negativen Gefühlen, Hass, Groll, Aggression, Neid, Eifersucht nicht fertig werden, wenn Sie auf die Dauer einem Menschen nicht vergeben können, ich sage es noch einmal, dann stimmt etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Sie wehren sich jetzt. Sie sagen, Moment mal, du kennst meinen Mann nicht. Du kennst meine Frau nicht. Du kennst meine Eltern nicht. Du kennst meinen Nachbarn nicht. Du kennst meinen Chef nicht. Du kennst meinen Lehrer nicht. Wenn du die kennen würdest, würdest du nie so reden. Ja, die kenne ich nicht. Aber ich sage es Ihnen noch einmal, ich rede heute von einem Wunder. Von einem göttlichen Wunder, das wirklich erlebbar ist, erfahrbar ist, wenn man sich auf Jesus einlässt. Ich denke an den früher bekannten Pfarrer D'Abbozzo. Während des Zweiten Weltkrieges war er längere Zeit in einem Konzentrationslager. Man hat ihn dort übel zugerichtet. Man hat zum Beispiel einen Arm völlig kaputt gemacht. Eines Mittags wird er ins Büro des Lagerleiters gerufen. Ein wunderbares Essen ist aufgetischt, aber nur ein Gedeck, eine Gabel, ein Messer, ein Teller, ein Glas. Der Lagerleiter setzt sich hin, nimmt von allem ein bisschen. D'Abbozzo läuft natürlich das Wasser im Mund zusammen. Ich meine, die Häftlinge hatten Hunger, aber er bekommt nichts. Alles wird abgetragen, Kaffee wird aufgetragen, ein kleines Päckchen wird gebracht. Der Lagerleiter fragt D'Abbozzo, wissen Sie, was da drin ist? D'Abbozzo schüttelt den Kopf, dann sagt der Lagerleiter, seit einigen Monaten schickt Ihnen Ihre Frau regelmäßig solche Päckchen. Der Lagerleiter öffnet dieses Päckchen, heraus kommt ein herrlich duftender Kuchen. D'Abbozzo weiß, was es seine Frau in der damaligen Zeit gekostet hat, einen solchen Kuchen zu backen. Der Lagerleiter nimmt ein Stückchen nach dem anderen, isst es, zuletzt ist noch ein letztes Stückchen übrig. D'Abbozzo erniedrigt sich und er sagt, bitte geben Sie mir für einen kurzen Augenblick dieses letzte Stückchen Kuchen. Ich will es ja gar nicht essen. Ich will nur kurz daran riechen, an meine Frau und an meine Kinder denken. Dann nimmt dieser Lagerleiter dieses letzte Stückchen Kuchen und stopft es sich in den Mund. In dem Augenblick erlebt D'Abbozzo, was es heißt, wenn in der Bibel steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Er konnte diesen Mann von ganzem Herzen lieben. Er musste denken, was bist du nur für ein armer Kerl? Nur Hass umgibt dich. Der Krieg geht zu Ende, D'Abbozzo wird entlassen. Ungefähr ein Jahr später besucht er diesen ehemaligen Lagerleiter. Er klingelt an der Tür, der Mann öffnet die Tür, läuft kreideweiß an und sagt, jetzt wollen Sie sich rächen. D'Abbozzo sagt, ja, jetzt will ich mich rächen. Ich habe im Auto eine Torte, Sie machen jetzt Kaffee und dann trinken wir miteinander Kaffee und essen diese Torte. An diesem Nachmittag erlebte dieser ehemalige Lagerleiter und seine Frau etwas von der übernatürlichen, göttlichen Liebe im Leben von D'Abbozzo. Wissen Sie, was das Ergebnis war? Ein Jahr später hat sich dieses Ehepaar für Jesus entschieden. Die Liebe Gottes hat sie überwunden. Und jetzt möchte ich richtig verstanden sein, D'Abbozzo war ein ganz gewöhnlicher Mensch, wie Sie und ich. Aber er hatte eine enge Beziehung mit dem lebendigen Gott, er hatte eine Ich-Du-Beziehung zu Gott, er war angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes und darum konnte ihn Jesus mit dieser göttlichen Liebe beschenken. Möchten Sie ein Mensch der Liebe sein? Möchten Sie in Ihrem Herzen eine Revolution der Liebe erfahren? Da gibt es nur eine einzige Bedingung. Sie müssen Frieden haben mit Gott. Sie müssen mit dem lebendigen Gott in einer engen, tiefen Liebesbeziehung leben. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, wie kann man das denn machen? Und sehen Sie, wenn ein Mensch in eine Liebesbeziehung mit Jesus eintreten will, muss er sich einmal klar für ein Leben mit Jesus entscheiden. Das geschieht nicht irgendwie automatisch, sondern er muss sich einmal bewusst für ein solches Leben entscheiden. Und die Bibel zeigt uns, wie man das macht. Ich erkläre es heute mal in drei Schritten. Der erste Schritt ist, dass ich meine Schuld und meine Sünde einmal erkenne. Dass ich merke, jawohl, zwischen mir und Gott gibt es diese Mauer der Sünde. Meine Beziehung zu Gott ist gestört. Und ich bitte Sie einfach, seien Sie doch einmal ehrlich. wenn ihr Herz nicht total verhärtet ist, und ich bin sicher, ihr Herz ist nicht verhärtet, sonst wären sie ja gar nicht hier, dann wissen sie doch um Schuld und Sünde in ihrem Leben, stehen sie doch dazu. Das Zweite, wir müssen in einem Gebet mit einem demütigen Herzen zu Jesus kommen. Wir müssen Jesus unsere Sünden bekennen. Die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und der dritte Schritt ist, dass wir Jesus bewusst im Glauben in unser Leben aufnehmen. Die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Das macht man in einem Gebet und ich zeige Ihnen, wie Sie ungefähr beten können. Es kommt nicht auf die Worte an, aber in diese Richtung. Dass Sie zu Jesus kommen und sagen, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich habe erkannt, ich brauche dich und ich komme jetzt zu dir und ich bekenne dir meine Sünden. Und da gibt es manche Leute, die zählen ganz bewusst die Sünden auf, die sie beschäftigen, die sie belasten. Andere, die wissen es nicht mehr genau, aber die wissen, jawohl, ich habe Falsches gemacht. Und die beten das eher allgemein. Die sagen, Herr Jesus, ich habe manche Dinge falsch gesagt und falsch gedacht und gefühlt und getan und versäumt. Bitte, bitte vergib mir das. Und dann beten sie weiter, Herr Jesus, und jetzt bitte ich dich, komm in mein Leben hinein. Mein Leben soll dir gehören, von jetzt an und für immer. Und die Bibel sagt, in dem Augenblick, wo ein Mensch so zu Jesus kommt, erhört Jesus dieses Gebet. Und er vergibt alle Schuld, alle Sünden. Er kommt durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und die Bibel sagt, in diesem Augenblick sind wir Kinder des lebendigen Gottes. In diesem Augenblick ist Gott unser himmlischer Vater. Jetzt haben wir die Beziehung mit Gott. Jetzt sind wir angeschlossen an die Kraft- und Liebesquelle Gottes. Und von diesem Augenblick an haben wir auch die nötige Kraft, um die Mitmenschen zu lieben. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, mit Jesus ganze Sache zu machen. Und ich möchte Ihnen gerne heute Abend eine Möglichkeit geben, Jesus eine Antwort zu geben. Ich mache Ihnen jetzt ein Angebot. Und ich hoffe, dass es vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen hilfreich ist. Vielleicht denken Sie, ja, das habe ich noch nie so erlebt. Okay, lassen Sie sich überraschen. Ich werde jetzt beten. Und dann werden wir ein Lied hören, eingespielt. Am Anfang dieses Liedes werden einige Mitarbeiter hier zu diesem Kreuz gehen. Das rechts von mir ist links von mir, von Ihrer Seite her. Ich werde auch zum Kreuz gehen und dann ermutige ich Sie und dann lade ich Sie ein, sagen, wenn Sie heute zu diesem Jesus kommen möchten und sagen, ja, ich möchte das, dass er mir meine Sünden vergibt, dass er in mein Leben hineinkommt, ich möchte diese Beziehung mit ihm anfangen, dann lade ich Sie ein, bringen Sie das zum Ausdruck, indem Sie einfach während dieses Liedes zum Kreuz gehen. Und damit bringen Sie zum Ausdruck, genauso wie Sie jetzt symbolisch hier zum Kreuz kommen, kommen Sie in Wirklichkeit zu Jesus. Ich weiß, dass das ungewohnt ist. Ich weiß, gerade in der Schweiz, da hat man den Eindruck, Glaube ist Privatsache. Und ich meine, Glaube ist auch ein Stück Privatsache, das ist natürlich schon so. Aber Jesus legt Wert aufs Bekenntnis. Die Bibel sagt an einer Stelle, wer von Herzen glaubt, ist gerecht, wer aber mit dem Munde bekennt, ist gerettet. Und ich sage Ihnen, warum ich dieses Bekenntnis so wichtig finde. Sehen Sie, wenn wir nur Entscheidungen im Herzen treffen, dann werden sie oft nicht zum Weg. Haben Sie das schon mal gemerkt? Also man entscheidet sich und sagt, ja, ich möchte was Neues beginnen, ich möchte das. Und dann kommt der Alltag und es wird wieder alles überwuchert, es wird nie zum Weg. Es ist ein psychologisches Prinzip, dass eine wichtige Entscheidung, die man im Herzen trifft, zum Weg wird, muss man sie in irgendeiner Form nach außen hin kommunizieren. Und sehen Sie, bei dieser Entscheidung mit Jesus geht es nicht darum, dass Sie jetzt ein bisschen emotional berührt sind und dann ist alles wieder beim Alten in ein paar Tagen, sondern es geht wirklich darum, dass etwas Neues beginnt, dass Jesus in Ihr Leben hineinkommt und Leben führen und bestimmen und verändern kann. Und darum empfehle ich Ihnen, wenn Sie diese Entscheidung heute treffen wollen, kommen Sie wirklich nach vorne zum Kreuz. Das gibt Sicherheit für Sie, das hat einen Tiefgang in Ihrer Beziehung zu Jesus. Darum lade ich Sie ein. Ich lade Sie auch ein, wenn Sie diese Entscheidung für Jesus vielleicht schon einmal im Herzen getroffen haben. Vielleicht auch gestern Abend sind nach Hause gegangen, haben zu Hause ein solches Gebet gesprochen, finde ich wunderschön. Aber nützen Sie jetzt diese Zeit aus und kommen Sie nach vorne und machen Sie es fest. Was passiert, wenn sie nach vorne kommen? Wir werden da gar nichts machen, sondern wir werden in den Seelsorgerraum hinüberwechseln. Ich werde ihnen dort noch etwas sagen. Dann helfen wir ihnen zu einem guten Gespräch. In diesem Gespräch erklären wir ihnen noch einmal, wie man sich für Jesus entscheidet. Wir zeigen ihnen ein paar Bibelstellen, dass sie merken, das steht wirklich so in der Bibel. Und dann, wenn sie möchten, würden wir gerne mit ihnen beten. Und sie können Jesus um Vergebung bitten und ihn einladen, in ihr Leben zu kommen. Wenn sie von jemandem eingeladen worden sind und sie wären froh, jemand würde sie begleiten, ist das kein Problem. Stupfen sie diese Person und sagen, du, könntest du mich nach vorne begleiten? Ich bin sicher, die Person wird gerne mitkommen. Und auch heute Abend betone ich, ich rufe sie nicht zu einer bestimmten Kirche. Es geht jetzt nicht um die FEG, sondern es geht um diese klare Entscheidung für Jesus Christus, damit sie zu einem Menschen des Friedens werden. Bevor ich jetzt aber abschließe, möchte ich noch ein Wort an diejenigen richten, die sich schon einmal für Jesus entschieden haben. Und Sie erinnern sich vielleicht zurück, Sie haben sich für Jesus entschieden und Sie waren so in der ersten Zeit so richtig brennend für Jesus und Sie waren ein Mensch der Liebe. Können Sie sich erinnern? Ah, Sie konnten alle Menschen fast umarmen. Aber dann ist manches vielleicht in Ihrem Leben passiert. Vielleicht ist plötzlich Sünde wieder in Ihr Leben hineingekommen, Sie haben es toleriert, nicht mehr bekannt. Vielleicht sind plötzlich Dinge wichtiger geworden als Jesus. Sie haben Jesus langsam an den Rand in ihrem Leben gedrängt und irgendwie haben sie die erste Liebe zu Jesus, so dieses Feuer, dieses Brennen für Jesus verloren. Vielleicht sind sie auch lau geworden. Und dann ist etwas Eigenartiges passiert. Sie konnten das nicht richtig erklären, aber alle diese negativen Gedanken, diese negativen Gefühle sind wieder in ihr Leben zurückgekehrt. Dieser Groll und Hass und Aggressionen. Wenn das Ihre Situation ist, bitte gehen Sie jetzt nicht nach Hause und sagen, wow, jetzt muss ich mich anstrengen, um wieder ein Mensch der Liebe zu werden. Es geht nicht. Sondern was Sie machen müssten, ist, dass Jesus wieder auf den Thron in Ihrem Leben kommt, an die Schaltzentrale. Und wenn er das ist, wird er Sie wieder neu mit seiner göttlichen Liebe beschenken. Und damit er das macht, machen Sie heute eine neue Entscheidung für Jesus. Einen Neuanfang oder eine Erneuerung. Das heißt, kommen Sie nach vorne und wir beten mit Ihnen. Dann können Sie sagen, Herr Jesus, mit dieser langweiligen Christusnachfolge ist jetzt wirklich Schluss. Ich möchte noch einmal neu beginnen. Ich möchte, dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst. Ich möchte, dass du etwas von meinem Leben hast. Ich möchte, dass die Menschen, die mich sehen, etwas von dir in mir sehen, etwas von deiner Liebe. Ich fange neu an, dann kommen Sie nach vorne. Und jetzt ist mir bewusst, das ist nicht so einfach, vor allem wenn man vielleicht in einer Kirche ist oder in einer Gemeinschaft und jetzt sitzt man da und links und rechts sind Leute, die einen unglaublich gut kennen. Jetzt nach vorne zu gehen, seien Sie mutig, schauen Sie nicht nach links oder rechts, haben Sie den Mut. Ich kann Ihnen noch etwas sagen, 1994 hatten meine Frau und ich eine ganz große Ehekrise. Und wissen Sie, das Schlimme war, typisch Mann, ich habe es nicht gemerkt. Und als ich es gemerkt habe, war es schon fast zu spät. Und dann hatten wir eine ähnliche Veranstaltung, es war Sonntagmorgen, Gottesdienst, gab auch Ruf nach vorne. Ich war Pastor dieser Kirche, Pfarrer. Sage ich zu meiner Frau, die neben mir saß, Schatz, wir beginnen mit Jesus und miteinander noch einmal von Neuem. Und dann sind wir nach vorne gegangen, die ganze Gemeinde, alle Leute, die mich kannten, als Pfarrer wussten das, sahen das, war mir so etwas von egal. Ich wollte, dass meine Beziehung zu Jesus neu ausgerichtet ist. Und da haben wir beide, meine Frau und ich, neu mit Jesus angefangen. Ich kann Ihnen sagen, an diesem Sonntagnachmittag war es wie nach einem reinigenden Gewitter. Es war einfach, es war rein. Nun, wir wussten natürlich nicht, ob es hält, aber es hat gehalten. Und wir sind seither wirklich glücklich verheiratet. Ich sage manchmal, wenn ich das schon alles gewusst hätte, ich hätte dich gleich wieder geheiratet. Ich sage es Ihnen wirklich, es hat sich gelohnt. Aber ich sage Ihnen auch etwas, wenn ich damals vielleicht nicht den Mut gehabt hätte, klare Sache mit Jesus zu machen, wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier, weil unsere Ehe bestimmt in Brüche gegangen wäre. Und darum ermutige ich Sie, wenn Sie zu Jesus kommen wollen, das ist nichts zum Schämen, sondern etwas zum Freuen, kommen Sie nach vorne zum Kreuz. Ich möchte jetzt gerne für Sie beten. Bitte Sie, dass Sie sich auch heute, wenn es irgendwie möglich ist, dazu erheben und dass Sie dann auch während des Liedes bitte stehen bleiben. Bitte stehen Sie doch zum Gebet auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns kennst. Und ich danke dir, dass du Mensch geworden bist, dass du am Kreuz für unsere Schuld und Sünde gestorben bist, dass du auferstanden bist, dass du lebst. Und ich danke dir wirklich, dass du uns eine Beziehung zum lebendigen Gott schenken kannst. Und wenn wir die Beziehung zu Gott haben, dann auch Beziehung zu Mitmenschen. Und ich danke dir, dass du jeden in unserer Mitte kennst. Du kennst diejenigen, die diese Entscheidung für dich vielleicht noch nicht so ganz klar und eindeutig gemacht haben. Gib ihnen Mut, es jetzt zu tun. Und ich bitte dich auch für die, die schon mal mit dir unterwegs waren, aber dich irgendwo am Rande ihres Lebens gedrängt haben, gib ihnen Mut zu einer neuen Hingabe zu dir. Geh jetzt durch die Reihen, berühre noch einmal jeden, sprich ihn an und zeig ihm einfach, was dran ist. Danke, dass du jetzt hier bist und dass du deine Arme weit ausbreitest, auf uns wartest, dass wir in die offenen Arme von dir laufen. Amen.